Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Heute unsere Medien, unsere Regeln. Europas Plan für eine eigene Plattform. Im Gespräch Jörg Wagner.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spätzlespress, dem Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Rudi Hochfried. Ich bin Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Staatssekretär für Medienpolitik. Und ich freue mich darauf, Sie auch in dieser Folge wieder durch unseren Podcast zu führen. Ja, heute möchte ich mit meinem Gast einem der zentralen Zukunftsthemen Europas widmen. Wie schaffen wir eine europäische Medienplattform, unabhängig, gemeinwohlorientiert und technologisch konkurrenzfähig zu den Big Techs, die Sie ja kennen, zu Google, Meta, TikTok, whatever. Digitale Plattformmärkte sind heute fest in der Hand dieser globalen Konzerne. Wir alle nutzen sie täglich, wie gesagt, Google für die Suche, Meta für soziale Netzwerke, Amazon, wenn man was einkaufen möchte, und für die Clouds, TikTok für Unterhaltung. Wir haben chinesische Player, die sich in den Markt reindrücken, Tencent oder ByteDance, übrigens Gründer von der Plattform TikTok. Auch die setzen sich immer stärker in Europa durch. Und diese Plattformen entscheiden über Sichtbarkeit, über Reichweite und oft auch über die Qualität der öffentlichen Debatte anhand von Algorithmen, die wir alle miteinander kaum verstehen und auch eigentlich noch seltener tatsächlich beeinflussen können. Und Europa hat ein Problem. Wir haben keine eigene starke Medienplattform, die europäische Werte, Perspektiven und journalistische Standards transportiert. Was wir haben, ist zersplittert. Wir haben nationale Mediatheken. Wir haben lokale Innovationsprojekte, ja, wir haben einzelne Tech-Initiativen, aber nichts, das die Dimension der globalen Player auch nur annähernd erreicht. Und das bedeutet, unsere demokratische Öffentlichkeit hängt zunehmend an privatwirtschaftlichen Systemen, deren Logiken nicht dem Gemeinwohl verpflichtet sind, sondern ausschließlich dem eigenen Geschäftsmodell. Europa ist eigentlich wirtschaftlich stark. Europa ist kulturell vielfältig. Europa hat die Fähigkeit zur Innovation, aber digital stehen wir zwischen den Weltmächten. Unsere Medienlandschaft gehört sicherlich zu den Besten der Welt, zu den qualitativ Hochstehenden. Aber sie verteilt sich auf 27 Staaten, hunderte Sender, Verlagerplattformen und Initiativen, was alles seine Richtigkeit hat. Das ist alles okay. Die Medienvielfalt macht ja auch die Qualität aus. Aber unsere Medien stehen immer stärker unter Druck der großen Internetplattformen. Mal ein Beispiel. Mehr als 50% der Werbeeinnahmen werden inzwischen von einigen wenigen Big-Tech-Unternehmen für sich in Anspruch genommen, stehen also den hiesigen Medienunternehmen nicht mehr zur Verfügung. Ja, wir sind noch stark, aber zugleich haben wir auch Schwächen. Wir sind exzellent, aber nicht interoperabel. Wir sind innovativ, aber nicht skalierbar. Wir sind demokratisch, aber in entscheidenden digitalen Räumen zunehmend abhängig von anderen Systemen. Und darum arbeiten wir an einem neuen Ansatz, zumindest mal an einer Idee, nämlich die Idee einer europäischen Medienplattform. Eine Plattform, die Inhalte sichtbar macht, Qualitätsjournalismus stärkt, europäische digitale Souveränität fördert, ja, und privatwirtschaftlich unabhängig wird, weil sie von der Gesellschaft, von der öffentlichen Hand getragen wird. Die Idee ist da. Sie ist nicht mal neu. Sie gibt es seit 10, 12 Jahren. Aber sie ist noch nicht im Entstehen. Wie kriegen wir das hin? Diese Frage müssen wir erörtern. Wie erzeugen wir genügend Traffic? Wie machen wir eine solche Plattform relevant im Spiel mit Meta, mit TikTok, mit Google? Über all das möchte ich heute mit einem Experten sprechen, der Medien und digitale Plattformen seit Jahrzehnten kritisch begleitet, Jörg Wagner. Er ist Journalist, Medienkritiker und Moderator, bekannt aus dem RBB Medienmagazin und ja, er kennt die Herausforderungen für Europa aus erster Hand, die Abhängigkeit von den globalen Plattformen, die Vielfalt nationale Initiativen und die Notwendigkeit, journalistische Standards zu sichern, während wir technologisch eigenständig bleiben. Herr Wagner, schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen zu Spätzlespress.
Danke für die Einladung.
Und bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, unsere übliche kurze Fragerunde.
Christkind oder Weihnachtsmann?
Weihnachtsmann, und zwar seit über 30 Jahren bin ich ja auch als Weihnachtsmann unterwegs.
Bei mir Weihnachtsmann, natürlich, ja. Ich bin nicht so ein Kirchgänger.
Linsen mit Spätzle oder Maultaschen?
Beides. Das ist ganz seltsam. In Studionähe bei mir gibt es einen sogenannten Schwaben. Der hat auf seiner Speisekarte Linsen, die ich sehr gerne esse, mit Seitenwürsten heißen die. Und dann aber auch Maultaschen im Angebot. Und je nach Laune greife ich zu beiden.
Tendenziell mit leichtem Vorsprung Linsen mit Spätzle.
Krimi oder Komödie?
Dann doch eher Komödie, weil die Krimi-Dramaturgie, ich habe Theaterwissenschaft studiert, mir so vertraut ist, dass ich immer zu schnell weiß, wer der Täter-Mörder ist.
Okay, ja, das ist natürlich ein Problem, aber das sind die schlechten Krimis. Bei mir ist es nach Laune, also mal Komödie, mal Krimi.
Apple oder Android?
Also ich gestehe, dass ich Apple nutze seit 2018, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil, als ich damals anfing mit Videoschnitt, die Apple-Geräte plus Bearbeitungssoftware 1000 Euro billiger waren als das Vergleichbare in anderen Herstellungsbereichen, sage ich mal, also Windows mit eingeschlossen. Und da bin ich dabei geblieben, weil das ist natürlich ein geschickter Marketingzug von Apple, dass man in dem Kosmos dann gefangen gehalten wird.
Ja, so ist es. Also nicht aus Überzeugung, sondern man wird da reingezogen und kommt da auch schlecht wieder raus. Und ich muss gestehen, das Staatsministerium arbeitet seit langem, das hat ein CDU-Ministerpräsident mal eingeführt, mit Apple.
Arte oder Video on Demand?
Beides. Ich nutze Arte, Video on Demand.
Ich gucke tatsächlich Arte linear ab und zu mal, aber nicht sehr oft. Sehr viel öfter bin ich auf den Streaming-Angeboten unterwegs. Worin liegen eigentlich die Ursache, dass keine der weltweit führenden Medienplattformen tatsächlich aus Europa stammt?
Das ist eine insofern sehr gute Frage, weil das natürlich eine Rolle spielt in der Beantwortung der heutigen Situation, wie wir den Aufholvorsprung schaffen können. Also muss es ihn ja gegeben haben, diesen Vorsprung. Und meine Vermutung ist, obwohl das Internet in der Form, wie wir es als World Wide Web bezeichnen, in der Schweiz, glaube ich, sogar entstanden ist, also dass man sich E-Mails schickt, dass man sich Seiten aufruft. Aber die eigentliche Idee ist natürlich eine US-amerikanische, dass man Computer so vernetzt, dass bei einem Militärschlag nicht plötzlich das ganze System lahmgelegt wird. Also ein dezentrales Computernetzwerk ist aus der militärischen Logik heraus in den USA entstanden und hat sich dann ohne große Nachfrage natürlich weltweit verbreitet, eben durch auch diese Forschungsaspekte aus der Schweiz, dass man sich untereinander viel schneller Forschungsergebnisse zuschicken kann, dass man sich im Dialog mit anderen Forschenden schneller austauschen kann. Und das schwappte dann natürlich zivil in fast jeden Haushalt, weil auch Bill Gates damals sagte, der Personal Computer, der persönliche Computer gehört in jeden Haushalt. Vielleicht war da schon die Idee dahinter, dass das ein unheimliches Milliardengeschäft wird und dass er dadurch reich wird. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber die größten Impulse überhaupt für die technische Infrastruktur kommen eben aus diesem US-amerikanischen Milieu, das man natürlich auch bei Siemens Computer baute oder bei Schneider. Mein erster Tower AT, wie er damals hieß, war von Schneider, einer deutschen Firma. Aber letzten Endes die Software kam schon daher. Also OS 2 hatte ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das ein europäisches Projekt ist. Operating System. Ich glaube, das ist auch IBM. Also auch wieder Amerika, USA. Und ich denke, das ist ja immer so bei Technik. Also wir hatten in der militärischen Nutzung sehr früh den Vorsprung bei Fernsehen durch die V2-Entwicklung, weil da schon Fernsehkameras eingebaut waren, um das Ziel besser zu finden, also die Vorläufer der Cruise Missile. Das ist eine deutsche Erfindung und dadurch ist das Fernsehen bei uns 1936 mit den Olympischen Spielen auch ziemlich früh eingeführt worden. Aber irgendwann ist der technische Vorsprung dann zugunsten der US-Amerikaner so weit vorangeschritten, dass sie im Prinzip den Markt diktieren. Die Chinesen haben aufgeholt, klar. Das ist erstaunlich, wie sie auch mit Hardware den Markt jetzt fluten und so weiter. Aber Europa guckte irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange zu. Und ich glaube, ich denke darüber seit 10 Jahren nach, was eine europäische Plattform alternativ anbieten könnte. Und mit mir natürlich auch viele andere kluge Leute.
Ja, vielleicht ging es uns auch einfach sehr lange zu gut und ist da gewisse Sättigung eingetreten und gab es zu wenig hungrige Leute, die sie auf den Weg gemacht haben?
Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel das Faxgerät ist ja angeblich eine deutsche Erfindung. Ich habe das jetzt nachgeprüft. Ja. Ich plapper das jetzt nur so nach. Das sollte man so als Beispiel. Auch MP3 ist eine deutsche Erfindung. Und es ist schon so, dass es zumindest in Deutschland technische Innovationen gab. Und der europäische Fokus war nach meiner Meinung eher darauf gerichtet, bei der Weltraumforschung nachzuholen, überhaupt auch in der Flugzeugindustrie, um also Boeing und der NASA da Kontra zu geben. Und das war ja sehr erfolgreich.
Ja, aber Faxgeräte.
Ich glaube, es gibt immer noch in vielen Behörden Faxgeräte. Und man muss dazu sagen, das ist immer so ein Missverständnis. Faxgeräte sind ja digitale Geräte.
Ja, das stimmt.
Das hört man ja an diesen Piepstönen gelegentlich. Das sind ja Einsen und Nullen, die da hörbar gemacht werden. Und dass das auf den Schrott gehört, weiß ich nicht so. Das sind ja Fernkopierer, das ist ja der eigentliche Name. Und ich glaube schon, dass das, ich sag mal, in Krisensituationen immer wieder gerne dann nochmal rausgeholt wird.
Ja, okay. Wir dürften zweifellos die Kompetenz haben, Sachen zu entwickeln und zu erfinden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber man muss feststellen, also das einzig relevante digitale Unternehmen, das international eine Rolle spielt, ist SAP. Und ansonsten hast du viele Amis und ein paar Chinesen inzwischen. Und das ist es dann auch gewesen. Jetzt fällt mir noch ein Beispiel ein. In Brüssel, europaweit also, gibt es jetzt die KI-Verordnung. Das heißt, KI wird deutlich reguliert, weltweit. Da liegen wir weltweit vorne. Und auf der anderen Seite des Teichs ist die US-Administration dabei, die größtmögliche Freiheit für KI-Entwickler zu geben.
Aber ich glaube, das ist so die alte Western-Mentalität, erst schießen und dann nachgucken.
Ist das schlimm?
Ja. Also ich finde, vorausdenken, mit welchen Risiken man es zu tun hat. Also wenn man einmal den berühmten Geist aus der Flasche lässt, kommt er ja nicht so einfach wieder zurück. Also ich finde das schon bedenklich, dass man gerade im Silicon Valley erstmal alles erforscht und dann nachfragt, ob das überhaupt mit der Ethik, mit den Risikoabschätzungen. Also ich habe gehört zum Beispiel, dass wirklich ernsthaft eine Gefahr besteht, wenn man die KI nicht zügelt, dass sie eines Tages die Menschheit vernichtet. Das ist jetzt nicht nur so eine Roman-Science-Fiction-Fantasie, sondern ernstzunehmende KI-Forscher warnen davor, hier einfach ungezügelt die KI laufen zu lassen.
Ja, ich meine, wir kennen ja auch alle die Filme, ne? Wo die Maschinen sich selbstständig machen.
Der berühmteste Film ist ja Odyssey 2001 von Stanley Kubrick, wo dann HAL, der Computer, die Astronauten nicht mehr reinlässt in die Raumstation und dann ist nur durch irgendwie einen Trick gelingt, das System außer Kraft zu setzen. Das war ja quasi eine Mahnung.
Das ist, also wir sind noch nicht bei der europäischen Plattform, aber das ist doch eine Frage des Mindsets. Ja? Also gehen Sie mal voran und entwickeln Sie was und dann gucken Sie, ne, also macht das Sinn oder muss da was geändert, reguliert werden oder fangen Sie von vornherein an, Sachen, also, ne, also wenn man Datenschutz denkt in Deutschland, kann man schon sagen, das hat vielleicht gewisse Züge angenommen, die nochmal überdacht werden müssen. Wir haben jetzt gerade das Thema Staatsmodernisierung bei den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gehabt. Und eine Maßnahme ist beispielsweise, die Datenschutzbeauftragten bei den Unternehmen mal deutlich zu reduzieren, die Notwendigkeit und die Anforderung daran. Und ehrlich gesagt, ich finde das nachvollziehbar. Also ja, klar, KI muss reguliert werden. Aber das ist dann immer so, also hältst du die Balance noch, ja? Gibt es die Möglichkeit, da zu entwickeln, es einzusetzen im Rahmen einer gewissen Regulierung oder regulierst du das tot? Und diese Balance zu halten, da habe ich manchmal den Eindruck, gut, da sind die US-Leute wahrscheinlich auf der anderen Seite der Skala unterwegs und machen eine maximale Möglichkeit. Und auf der anderen Seite die Bedenkenträger in der europäischen Landschaft, die versuchen, das alles irgendwie penibel zu regulieren.
Ja, das ist das berühmte Optimum. Das heißt in der Mathematik die Extremwertaufgabe. Man hat 16 Meter Maschendrahtzaun und soll die größtmögliche Fläche einzäunen. Das ist ziemlich einfach zu berechnen, nämlich das ist das Quadrat, was das Optimum ergibt. Aber was ist das beim Datenschutz? Ne? Zu viel Regulierung, klar, engt man die Entwicklung ein des technischen Fortschritts. Zu wenig läuft hier aus dem Ruder. Das hat uns Goethe schon mit dem Zauberlehrling irgendwie vorgemacht. Was passiert eben, wenn man dann vielleicht doch zu leichtsinnig ist?
Jetzt haben wir, um mal zum Thema zu kommen, die derzeitige Situation. Ich habe das vorhin erwähnt. Wir haben Google, wir haben Meta, wir haben Amazon, wir haben TikTok, ein paar andere chinesische Player sind da unterwegs und nichts Vergleichbares, zumindest nicht in den Dimensionen für Europa und auch angesichts der Erfahrungen mit den Algorithmen, mit Fake News, mit den Bots, ist dann die Idee entstanden, so eine europäische Plattform, die dann auch die europäischen Werte so ein bisschen berücksichtigt, zu entwickeln. Jetzt ist das gewissermaßen nicht so einfach, ne? Weil die anderen haben schon einen riesen Vorsprung, muss man zugestehen. Und da noch eine relevante Anzahl von Usern zu finden, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Wie macht man das? Muss man da mit den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht mal ins Geschäft kommen? Müssen die mal einen Anfang machen, ne, um auch so eine Grundlage zu haben? Also im Streaming-Geschäft sind die schon eingestiegen, relativ erfolgreich, auch durchaus gefördert von den Medienpolitikern. Wie kann ein solches Projekt entstehen?
Das Problem bei diesem ganzen Projekt ist, es hat mehrere Väter. Und da fehlt einfach sowas wie ein Hauptquartier, um das wirklich zu organisieren, damit es auch aus meiner Perspektive, dass die Produktivität gebündelt wird. Also ich habe das zum ersten Mal gehört 2015, da war das Thema im Europaparlament, seltsamerweise. Mhm. Da hatte sich Professor Dr. Dietmar Köster mal in einer Sitzung, einer Fachtagung, die Zukunft des Urheberrechts geäußert. Und wir können uns das ja mal ganz kurz anhören, wenn ich darf,
ja, klar,
was er damals sagte.
Ich glaube, wir müssen gucken, inwieweit wir die großen Monopole hier auch gesetzgeberisch im öffentlichen Interesse stärker kontrollieren können. Und parallel muss man sich Gedanken darüber machen, inwieweit es auch größere demokratische Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und da ist der Gedanke, hier öffentlich-rechtliche Plattformen zu schaffen, meinetwegen Arte plus BBC, versuchen hier eine Plattform für den europäischen Film zu entwickeln, als Pendant zu Netflix. Das muss jetzt nicht unbedingt die Institution ZDF oder ARD sein, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere zu diskutieren, aber die entscheidende Frage ist, wie wir eine öffentlich-rechtliche Grundlage schaffen, wo vor allen Dingen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Bürgerinnen und Bürger größere Einflussmöglichkeiten haben. Für mich ist das auch ein Stück weit Stärkung von Urheberrechten, aber auch ein Stück weit der Versuch, diese ganze digitalisierte Welt zu demokratisieren.
2. Dezember 2015 war das. Also 10 Jahre lang denkt man ja schon nach in unterschiedlichen Bereichen. Und dass es bis heute so ein zäher Kaugummi-Prozess ist. Also ich erinnere auch nur an Ulrich Wilhelm 2018, als er ARD-Vorsitzender wurde und nach einem Markenzeichen für seine Vorsitzrolle suchte und dann auf die europäische Plattform kam. Es gab parallel das Projekt Delphi. Also es gibt ja immer wieder kluge Leute, die sich zusammenfassen und dann irgendwo versickert das so wie in der Wüste das Wasser. Und dass jetzt ARD und ZDF auf der Basis einer Software erstmal ihre beiden Plattformen vernetzen, dass parallel nachgedacht wird durch die Medienpolitik, dankenswerterweise auch, bei dem Konflikt Dreisat abschaffen oder Arte abschaffen, durch diese Themenkörbe beim Reformstaatsvertrag, dass es dann doch irgendwie den Impuls gab, ich weiß nicht, ob Sie daran auch beteiligt waren, hier doch Arte größer zu denken. Über den langjährigen Prozess kam ja aus der Zweisprachigkeit, glaube ich, sind 6 Sprachen dazu. Aber dass das wirklich ein europäisches Projekt wird und nicht nur, dass Frankreich und Deutschland sozusagen durch auch KI mehrere Sprachen ermöglichen, sondern dass hier alle mit dazu tun, das braucht sowas wie einen Orchesterleiter. Und den sehe ich momentan gar nicht.
Aber wenn Sie jetzt mal so also eine Blaupause entwickeln würden, wer könnte da in den Lead gehen?
Die EBU, European Broadcasting Union. Also die ist ja schon praktisch eine Vereinigung der Fernseh-, Rundfunk-, Hörfunkanstalten in Europa. Die ist am bekanntesten durch den ehemaligen Grand Prix de la Chanson, heute ESC genannt, Eurovision Song Contest. Da gibt's ja, ich sag mal, Know-how bei der Unterhaltungsbranche. Und die arbeiten auch politisch zusammen, die tauschen sich aus über Schaltungen, also Bilderaustausch. Wenn irgendwas in Frankreich passiert, geht das dann eben innerhalb dieses Netzwerks kostenfrei für die Mitglieder auch auf die Schirme oder in die Lautsprecher. Und da das anzudocken, fände ich sinnvoller, als wenn jetzt das ZDF sich Gedanken macht, alleine mit Arte zusammen und der ARD oder dem Schweizer Fernsehen.
Aber grundsätzlich hatten Sie was von der Idee, eine europäische Plattform zu installieren?
Unbedingt.
Auch als Alternative?
Na, nicht nur als Alternative, sondern, also klar, Alternative, dass man wählen kann.
Ja, meine ich.
Aber
ja,
auch, um jetzt nicht nur eine zusätzliche Option zu haben, sondern um auch einen verlässlichen Hort für Informationen zu haben. Also, dass man auch wirklich weiß, da ist das Wasser klar. Ne? Also die DPA hat früher mit diesem Slogan gearbeitet, wir sind das Wasserwerk der Demokratie. Und das ist ganz wichtig, dass man in diesem Wirrwarr an verschiedenen Informationen sowas wie eine verlässliche Quelle hat oder eine verlässliche Plattform, wo man weiß, da sind nicht Profitinteressen, die den Algorithmus steuern, sondern hier sind tatsächlich gemeinwohlorientierte Mechanismen installiert, wo sicherlich auch Fehler passieren, wo man auch misstrauisch sein sollte als Bürger. Also ich bin auch auf Mastodon zum Beispiel unterwegs. Das ist ja so ein soziales Netzwerk. Ich glaube, das ist sogar in Deutschland erfunden worden, in Jena, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist so benutzerunfreundlich und ich verstehe es bis heute noch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, was der Vorteil zu anderen Plattformen ist, außer dass da nicht so gehatet wird. Also ich fühle mich da wohler, aber es ist trotzdem noch nicht so für mich erkennbar, wie das ein Massenmedium wird.
Man kann die Grundidee ja auch subsumieren unter dem Überbegriff, und der wird jetzt doch öfter genannt, bisweilen auch strapaziert, der europäischen Souveränität. Ja? Wir müssen nachlegen bei der Verteidigungsfähigkeit. Wir müssen nachlegen im Digitalen. Wir müssen sicherlich nachlegen im Batteriegeschäft beispielsweise, bei den Chips. Und wir müssen uns auch weniger abhängig machen dann von den großen Tech-Unternehmen, was Information, mediale Vermittlung und der Möglichkeit des Austausches anbetrifft. Also ich meine, lange Zeit war ja Silicon Valley so der Inbegriff von Fortschrittlichkeit und Hippietum. Jetzt hängen sie alle an den Rockzipfeln von Donald Trump und schleimen sich da ein, was natürlich hochalarmierend ist. Ja, also Big Tech ist auch Big Business und das scheint absolut in den Vordergrund gerückt zu sein mit allen negativen Konsequenzen.
Ich glaube, das war schon früher.
Ja. Es ist interessant. Wahrscheinlich ist es schon immer so gewesen, oder?
Ja, ich glaube, man kann das nicht trennen von dem Gesellschaftssystem, was uns umgibt.
Ja.
Also die einen sagen Kapitalismus, die anderen sagen Marktwirtschaft. Gemeint ist dasselbe, dass das Kapital im Vordergrund steht und nicht das Gemeinwohl. Und so eine europäische Plattform in die Hände jetzt, ich sag mal nur von anderen Tech-Giganten zu geben, die man dann irgendwie vielleicht päppeln könnte oder so, ich sag mal SAP oder so, würde in dieselbe Grün, anders nur lackiert, also ich meine jetzt, man sagt ja immer so, das ist dasselbe in Grün, ich meine das jetzt nicht politisch, in dasselbe Fahrwasser geraten. So wie man Wasser nicht in private Hände geben sollte, sollte man auch Informationen in diesem Fall nicht in private Hände geben. Also man müsste ein gemeinwohlorientiertes Gegenmodell schaffen, weil das profitmaximierte Vertreiben von Informationen und von Kommunikation, eben wie wir sehen, in eine sehr starke Sackgasse führt.
Wobei wir dann natürlich unmittelbar bei der Frage wären, wie wird denn das Ganze finanziert? Was ist das für eine Infrastruktur und wo kommen die Gelder her? Ja. Reden wir da über Rundfunkbeiträge oder sowas oder Plattformbeiträge? Steuern da die Öffentlich-Rechtlichen der versammelten Länder bei oder vielleicht auch die Privaten, die da vielleicht ein Interesse hätten? Wobei, dann sind sie schon wieder, ne, im privatwirtschaftlichen Bereich.
Ja. Ich kann mich dunkel erinnern, dass die Grünen mal einen interessanten Vorschlag gemacht haben bei der Diskussion zur Rundfunkgebühr seinerzeit, bevor die Haushaltsabgabe entwickelt wurde, dass man jedem Bürger eine Medienabgabe abzieht, quasi mit dem Einkommen. Dadurch würde der Beitrag pro Person sinken. Also im jetzigen Modell ist es ja jeder Haushalt, jeder Geschäftsbereich wird zur Kasse gewählt. Da sind ja nur 46 Millionen Beitragskonten. Also nur die Hälfte der Bundesbürger bezahlt. Und wenn man jetzt alle bezahlen lassen würde, also auch Kinder, natürlich vielleicht gestaffelt oder so, mit einer personengebundenen Medienabgabe, weil alle profitieren ja von Medien, dann würde dieser Beitrag sinken auf ein Niveau, was wahrscheinlich unter Netflix liegen würde. Und damit könnte man natürlich dann auch, weil es ist ja Quatsch, Fernsehen und Rundfunk, also Hörfunk zu denken, sondern dann gehören natürlich die Plattformen mit dazu. Dann gehört also auch Kommunikation mit dazu über Alternativen zu WhatsApp zum Beispiel.
Mhm. Und Sie haben dann auch so einen Streamingdienst, was zum da Beispiel integriert ist, möglicherweise, ja?
Das ganze Paket einfach, ne? Mhm. Die Frage, ob es nicht sogar ein öffentlich-rechtliches Internet geben sollte, die wird ja auch schon wirklich ewig diskutiert. Mhm. Aber es findet sich tatsächlich keiner, der das Orchester, also der das Orchester leitet. Ne? Das ist eben das Problem.
Und der müsste bestimmt werden, wahrscheinlich tatsächlich europaweit. Das heißt, wir müssen da mit Brüssel in Kontakt treten und auch, wenn ARD und oder ZDF, die öffentlich-rechtlichen, den Anfang machen würden, ginge das sicherlich nicht ohne eine Kooperation im europäischen Gefüge. Ich meine, die BBC ist da, glaube ich, auch weiter, was Digitalisierung und Online-Angebote angeht, als die meisten anderen. Man könnte mal nach Österreich schauen, die da auch ganz, ganz rege unterwegs sind, ja.
Es gibt ja diese Idee, ich gucke gerade nochmal nach, damit ich nichts Falsches sage, das European Public Open Space. Mhm. Das, ich zitiere mal, ein wissenschaftlich entwickeltes Konzept für einen offenen, nicht kommerziellen digitalen Freiraum, der frei von wirtschaftlichen und staatlichen Eingriffen ist und Medienwissenschaft und Zivilgesellschaft einbezieht. Und da, wie gesagt, alles, es gibt alles schon, ne, vorgedacht. Und wenn man das zusammenbringen würde, ich kann ja auch nochmal des Spaßes halber Robert Habeck zitieren, der im Wahlkampf Anfang des Jahres 2025 im Januar, pardon, bei Twitch war und Folgendes sagte.
Wo ist denn das europäische X oder Twitter? Wo ist das europäische TikTok, das europäische Instagram? Wo sind die europäischen Erfindungen dieser Zeit? Da müssen wir halt zeigen, dass wir es besser können oder es genauso gut können mit unseren Werten, aus unserem, mit unserer Demokratie, mit unserem europäischen Way of Life. Erstens zeigt es, wir können das, also stärkt die Wirtschaft, muss ja vorangehen, und es stärkt aber auch die Widerstandsfähigkeit gegen diese autoritäre Verführung von rechts wie von links.
Also die Tür ist weit offen, das war im Gespräch mit dem Influencer Head of Blood am 14. Januar 2025. Okay. Jetzt braucht es tatsächlich Impulsgeber, die diesen Prozess in Praxis umsetzen. Also wenn die, ich glaube, Marx sagte, dass die Idee wird zur revolutionären Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Also ist nicht alles, was die alten Philosophen dachten, ist ja schlecht, ne?
Ja, Gleiches habe ich gelernt von meinem Chef, der ja seine Politik sehr begründet auf einige Philosophinnen, unter anderem Hannah Arendt. Macht entwickelt sich oder Macht ergibt sich, wenn Menschen sich hinter eine Idee versammeln. Ja.
Also da hätte man auch Argumente für Bedenkenträger, da jetzt endlich in die Bütt zu kommen.
Also müssen wir das angehen. Ich meine, seit 2015 mindestens werden solche Überlegungen ventiliert. Der Begriff europäische Plattform, Sie haben ihn erwähnt, stammt, glaube ich, tatsächlich von Uli Wilhelm, damals ARD-Intendant und war auch beim Bayerischen Rundfunk. Aber es ist alles ein bisschen weggesuppt und ploppt dann immer mal wieder auf, so hups, hups, hups. Mhm. Jetzt sind die Medienpolitiker der Länder daran, einen digitalen Staatsvertrag zu entwickeln, auch um die Big Techs mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und nicht nur unter die Lupe, sondern auch besser zu regulieren, damit die hiesigen Medien, der Qualitätsjournalismus, die lokalen und regionalen Medien nicht unter die Räder kommen, was derzeit durchaus möglich wäre. Und in dem Zusammenhang müsste eine solche Idee auch Gestalt annehmen. Was denken Sie? Wann haben wir die europäische Plattform?
Ich bin pessimistisch, dummerweise. Also aus Erfahrung. Weil, also ich hätte mir vor 10 Jahren ja schon vorstellen können, dass das viel schneller geht. Vielleicht hilft uns ja tatsächlich, wie immer im Leben, eine Krisensituation, also wenn sie schon mal da ist und die Tech-Giganten uns immer noch weiter stärker provozieren, dass der Letzte aufwacht, der da vielleicht mittun kann. Aber das ist so wie mit der Reform der ARD. Da redet man auch schon 35 Jahre drüber. Ich bin also pessimistisch, um da auch eine wirklich einigermaßen gute Prognose abzutun, weil ich will natürlich auch nicht sowas sein wie ein schlechter Prophezeier in diesem Sinne und dann sagt man, ah, der Wagner, der hat ja damals schon, das konnte ja gar nicht klappen, nein. Aber manchmal ist es ja so, ne? Man verflucht etwas und dann ist das dann die Realität und denkt, oh Gott, vielleicht habe ich doch zu schlecht geredet. Also ich versuche mal einen optimistischen Schlenker in dieser Frage.
Das wäre schön, ja, doch.
Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die gesellschaftspolitische Situation sich weiter zuspitzt, dass das Bewusstsein, und das sehe ich leider, dass sie sich zuspitzt, viel stärker auch in Bereichen, wo vielleicht die Bürokratie das größte Hemmnis ist. Man sieht es ja jetzt bei diesem leider Unthema der Kriegstüchtigkeit. Wir brauchen also nicht nur eine Kriegstüchtigkeit, sondern wir brauchen auch eine, nennen wir es Plattformtüchtigkeit, eine Alternative, ganz dringend, um auch wirklich nicht abhängig zu sein von chinesischen Mobilfunkherstellern oder von tatsächlich Plattformbetreibern. Lidl habe ich gehört, also die Schwarzgruppe investiert, wo man gar nicht daran denkt, in Serverkapazität. Warum auch immer. Die hatten, glaube ich, im Ansatz gedacht, für ihr eigenes Buchhaltungssystem sowas zu bauen. Dann haben sie gemerkt, dass sie sowas wie eine deutsche Antwort auf die Amazon Cloud sein könnten. Und haben da wohl offensichtlich auch viel Geld rein investiert. Und dieser Gedanke, unabhängig zu sein, ist dann letzten Endes der Treiber. Also ich sag mal, die europäische Plattform, also in 5 Jahren vielleicht.
Also sagen wir so, wann, wenn nicht jetzt, in einer manifesten Krise, die inzwischen auch Kreise zieht, wo Leute sich Gedanken machen über verschiedene Maßnahmen, wo auch Mindestaltersgrenzen für die Nutzung von Social Media überlegt werden, teilweise wie in Australien auch schon umgesetzt sind. Wann, wenn nicht jetzt, gibt es dann auch mal den Push, sowas Eigenes auf die Beine zu stellen und das tatsächlich in Angriff zu nehmen, um auch hier eine europäische Souveränität auf der Grundlage unseres Wertekanons zu erstellen, auch unabhängig, wie Sie sagen, von Privatunternehmen, da die Möglichkeit der Information und der Kommunikation zu geben. Ich bin zuversichtlich, Europa hat die Chance, wirklich hier eine eigene Medienwelt zu gestalten, unabhängig, vielfältig, demokratischer als die Big Techs, dass sie sein werden. Und wir werden das Thema weiter verfolgen. Erstmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Herr Wagner.
Vielen Dank für den Austausch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie heute wieder bei dieser Folge von Spätzle Express dabei waren. Ich glaube, der Beitrag von Jörg Wagner, seine Antworten, seine Überlegungen sind hochrelevant und sie regen auch zum Nachdenken an. Es zeigt sich eindrücklich, welche Anstrengungen und welchen gemeinsamen Schulterschluss es braucht, damit unsere Medienlandschaft stark, unabhängig und demokratisch bleibt und dass vielleicht irgendwann tatsächlich so eine europäische Plattform, na sagen wir nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit, das Licht der Welt erblickt. Wir bleiben dran und deswegen möchte ich Sie schon heute auf dem Medienkongress Source 2 in unserer Landesvertretung am 18. März 2026 aufmerksam machen. Noch sind wir in der Planung und Vorbereitung, aber Sie können sich auf ein hochkarätiges Podium freuen und Panels zu den wichtigsten medienpolitischen Themen 2026 erwarten. Schauen Sie dazu immer wieder mal auf unsere Website. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Ansonsten, klar, wir befinden uns alle mitten in der Adventszeit und die Tage bis Weihnachten sind gezählt. Aber am 19. Dezember gibt es noch die letzte Bundesratssitzung im alten Jahr und mit einer vollen Tagesordnung. 70 Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda. Es wird wieder viele Reden geben zu den einzelnen Punkten. Und wir werden uns unter anderem mit dem schon sehr ausführlich in den Medien betrachteten Rentenpaket beschäftigen. Das muss vom Bundesrat noch entschieden werden. Da geht es um die Rentenvorschläge der Bundesregierung, was die Haltelinien anbetrifft. Sie kennen den Begriff vielleicht inzwischen, um die Renten sicher zu machen. Es geht aber auch um die sogenannte Aktivrente, die gewährleisten soll, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch mit dem Rentenalter gewinnbringend und steuermindernd arbeiten können. Wir haben aber auch so schöne Sachen drauf, wie die dauerhafte Minderung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie für Speisen. Wir haben die Erhöhung der Pendlerpauschale drauf. Vieles andere mehr, was sich im Steueränderungsgesetz verbirgt, kostet den Ländern viel Geld, deswegen sind sie noch hinterher, hier eine Kompensation vom Bund zu bekommen. Für Initiativen, das möchte ich hier schon in aller Deutlichkeit sagen, die man sich vielleicht leisten könnte, wenn man sehr viel Geld in der Schatulle hat. Das trifft aber nicht mehr zu auf den Bund. Das trifft auch nicht mehr zu auf die Länder und schon gar nicht auf die Kommunen. Insofern sollte das eigentlich nochmal überdacht werden, aber ich glaube, der Bund hat sich festgelegt. Ehrlich, wenn Sie mich fragen, die Initiativen, die wir jetzt entfalten sollten, in der Politik, Bund oder Land, müssen ein wesentliches Kriterium haben, das erfüllt wird. Und das ist die Frage, nützt diese Initiative der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands oder ist es irrelevant oder schadet es gar? Und ehrlich gesagt, ob das Schnitzel 1,50 Euro billiger wird, wenn es denn überhaupt dazu kommt, ist nicht relevant für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn Sie wissen wollen, wie am Ende des Tages das Land Baden-Württemberg abgestimmt hat in den einzelnen Punkten, dann können Sie das ebenfalls auf unserer Website nachlesen. Die Protokolle finden Sie dort im Anschluss an die jeweilige Sitzung. Und bevor ich mich nun von Ihnen verabschiede, möchte ich Ihnen noch das aktuelle Plätzchenrezept unseres Küchenchefs der Landesvertretung Oliver Grünheit nahelegen. Er hat in seiner Weihnachtsbäckerei die Zuckerfunken kreiert. Kleine Kerlchen, die schon beim Anschauen knistern, als hätten sie ein Feuerwerk im Teig versteckt. Oliver Grünheit und ich haben uns vor ein paar Tagen in der Küche verabredet und Plätzchen gebacken, nicht ganz unbeobachtet. Ich formuliere es mal so. Wir hatten viel Spaß beim Dreh, es war lustig und das Ergebnis schmeckt außerordentlich gut. Ja, in der Landesvertretung werden die Lichter über die Feiertage heruntergedreht und im neuen Jahr werden wir uns erstmal nicht wieder hören. Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt und der Podcast legt bis dahin eine Pause ein. Wenn Sie aber weiterhin an einem Austausch interessiert sind oder sich über unsere Arbeit informieren wollen, dann ist das natürlich jederzeit möglich. Unsere Tür steht offen und Besucherinnen und Besucher sind stets herzlich willkommen. Bleibt mir noch zu sagen, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie informiert. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr. Ihr Rudi Hochfliet.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.